Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 23. Mai 2024. Immer dann, wenn man glaubt, auf einem sorgenfreien Ritt in die Unsterblichkeit zu sein, da erwischt einen meistens ein linker Haken aus der Wirklichkeit und man landet, man knallt auf den Hartbeton des Lebens. Und dann gilt der Grundsatz, da muss man durch, da muss man sich wieder aufrappeln und sich zusammenreißen, die Zähne zusammenbeißen und die Probleme lösen. Ja, das ist das Leben. Es geht manchmal aufwärts, es geht abwärts. Und immer dann, wenn wir uns am sichersten und am sorglosesten fühlen, dann zieht uns, dann ereilt uns, ja, dann kommt eben der Kinnhaken des Lebens zurück. Eine der ewigen, der unvergänglichen Weisheiten, die man nicht oft genug wiederholen kann. Heute Donnerstag erscheint die neue Weltwoche mit einem fulminanten Paket der Meinungsvielfalt. Also wirklich, meine Kollegen, ich muss Sie da beglückwünschen. So viele unterschiedliche Perspektiven, Sichtweisen, auch Themen. Aber ich will da nicht zu sehr schwärmen. Überzeugen Sie sich selbst. Das Titelblatt hier mit dem derzeit wohl ja umstrittensten Politiker der Welt, Benjamin Netanyahu, jetzt vielleicht bald auf der Anklagebank in Den Haag. Ich habe dazu gestern ein paar kritische Bemerkungen zu Handen der allzu selbstsicheren Israel-Kritiker fallen lassen. Und unser Kollege Pierre Heumann hat mit dem Bruder von Netanyahu gesprochen. Der Angeklagte bzw. der Bruder des vielleicht bald Angeklagten möge erhören werden. Und das ist eben wichtig, dass man bei solchen umstrittenen, auch angefeindeten Personen eine andere Sichtweise hineinbringt, um diesen Wall, diese Wand der vielleicht der Meinungsgleichförmigkeit etwas zu konterkarieren und die Leute wieder etwas zu öffnen für die andere Sicht. Das ist ja das ganz Wichtige, macht die Türen auf, bleibt durchlässig auch für andere Auffassungen. Man darf sich da nicht verbetonieren in seiner eigenen Meinung. Mein Bruder Bibi, nichts wird Benjamin Netanyahu davon abhalten, Israels Zukunft zu sichern. Ido Netanyahu, er äußert sich übrigens auch zum Krieg natürlich in Gaza und er argumentiert interessanterweise ähnlich, wie ich das in meinem Editorial tue. Alle die, die den Netanyahu kritisieren, die müssen sich die Frage stellen, ja, was hätte er denn an Alternativen überhaupt gehabt? Was hätte er denn machen sollen, wenn du es mit einem Feind zu tun bekommst, der sich unter der eigenen Zivilbevölkerung vergräbt, versteckt und verbunkert, der es nachgerade darauf anlegt, zivile Opfer zu provozieren? Mein Bruder Bibi mit einer militarisierten Bildmontage hier auf dem Cover der Neuen Weltwoche. Röstis Stromausfall. Was am neuen Energiegesetz falsch ist, fast alles, urteilt unser Kollege Philipp Gut. Allerdings, audiatur et altere pars, auch hier, der Albert Rösti kommt selber zu Wort. Übrigens beim Thema Israel ebenfalls unterschiedliche Positionsbezüge da in der Neuen Weltwoche. Der junge Historiker Viktor Willi hat einen sehr interessanten Aufsatz formuliert zum Thema über die Hamas reden. Und Willi warnt auch bei diesem Thema vor allzu leichtfertigen und schnellen Pauschalurteilen. Jeder soll da leben, wo sein Herz hingehört. Björn Höcke, Deutschlands umstrittenster Politiker über sich und seine politischen Ziele. Das ist die aktualisierte, aufdatierte Form jenes Interviews, das ich für Weltwoche Daily gemacht habe, mit der Reizfigur da aus Deutschland. Ja, auch die mögen erhört werden und gegen die Aufwallung der Vorurteile soll doch da auch einmal der Bevorurteilte selber zu Wort kommen. Jean-Daniel Rouch, wie der Westen den Frieden in der Ukraine verspielte, das ist für uns jetzt eine Weltpremiere der unmittelbaren Neuzeit, denn die Weltwoche wird ihren Buchverlag reaktivieren. Wir haben das spontan entschieden aus Anlass dieser Veröffentlichung. Die Weltwoche hatte ja früher einen Buchverlag. Der wurde irgendwann mal eingestellt von meinen Vorgängern. Jetzt haben wir ihn wieder aktiviert und unser erstes Buch, hier die Voranzeige, es wird Anfang Juni erscheinen, Jean-Daniel Rouch, der Spitzendiplomat der Schweiz. Er war ja designiert für dieses neue Bundesamt für Sicherheit, beziehungsweise für dieses Sicherheitsdirektorium, für das man ihn da vorgesehen hatte. Da gab es Turbulenzen, er wurde dann nicht berufen, ist nun ordentlich pensioniert worden, seine letzte Stelle in Ankara. Er war Botschafter der Schweiz in der Türkei und hat als solcher miterlebt die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland. Das ist natürlich hochinteressant und wir haben einen Vorabdruck jetzt aus seinem Buch auf Deutsch hier drin in der Weltwoche und da äußert sich eben Rouch über diese sehr interessanten Vorgänge, die ja immer mehr ans Licht kommen. Und es ist interessant, wie großzügig damals die Russen, auch aus der militärischen Notlage heraus, weil sie die Lage unterschätzt hatten, wie sie bereit waren, sich zurückzuziehen aus Russland, aus der Ukraine, sich zurückzuziehen aus diesen Donbass-Gebieten. Und das ist hier gar nicht richtig zur Kenntnis genommen worden. Übrigens in Russland hat man das auch verschwiegen, weil damit natürlich Putins Narrativ, er müsse da die Nazis beseitigen und die Gebiete befreien, auch sozusagen überschattet worden wäre. Ich glaube, das Hauptmotiv von Putin bei diesem Krieg besteht darin, dass er einfach keine NATO in seinem Vorgarten haben möchte. Aber mit diesen geopolitischen Einflusssphären-Argumenten kannst du ja nicht öffentlich auftreten. Du musst irgendeine andere Begründung finden. Also sehr interessant, wie hier aus subjektiver Sicht eines Direktbeteiligten diese Vorgänge geschildert werden. Und freuen Sie sich auf das Buch Jean-Daniel Rouch, Frieden und Gerechtigkeit, mit einem Vorwort von Micheline Galmiret. Das ist die Buchpremiere im Weltwoche Buchverlag. Mal sehen, was aus dieser Wundertüte dann noch alles herausspringen wird. Oliver Stone, Dua Lipa, Axel Meyer, Carlo Ancelotti, Susan Sontag, das sind ein paar Namen, die hier eine Rolle spielen in dieser Ausgabe. Ich gehe ganz kurz die wichtigsten Themen noch durch. Hier irrt die SVP, Bundesrat Albert Rösti verteidigt das Stromgesetz. Reden über die Hamas, Anmerkungen zu einer vielschichtigen Organisation, die nicht so einfach auszuradieren ist. Viktor Willi, frisch vom Bauernhof am 29. Mai 2024 in Bern. Ich hoffe, wir treffen uns dort zusammen mit Markus Ritter, mit Renzo Blumenthal und mit Jerome Meyer, dem Aldi-Chef Schweiz. Anmeldung unter weltwoche.ch/esskultur. weltwoche.ch/esskultur. Eine große Diskussion mit anschließendem Apero über die unterschätzte Bedeutung der Landwirtschaft und des Detailhandels für unser Leben. Wie ich Erdogan traf und der Westen den Frieden in der Ukraine verspielte, Jean-Daniel Rouch, wie eben erwähnt. Kampf um die Seele Georgiens. In Georgien ist ein Kampf um die Zukunft zwischen Russland und dem Westen entbrannt. An Demos wird ein NATO-Beitritt gefordert. Die Europabegeisterung trägt religiöse Züge. Francis Pike aus Tiflis. Und hier, nichts wird Bibi davon abhalten, die Zukunft Israels zu sichern, die Verteidigungsrede des Bruders zugunsten seines sich möglicherweise bald zusammen mit den Hamas-Radikalisten, mit den Hamas-Islamisten sich auf einer Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag befindenden israelischen Regierungschefs. Ist ja interessant, dass jetzt die Kritik gegen dieses Urteil aufbrandet, als der gleiche Gerichtshof auf die Russen losgegangen ist. Da waren die Journalisten des Lobes voll. Also es ist unglaublich, wie verpolitisiert die heutige Welt ist. Zu reden gibt nach wie vor in den Medien, wir sind jetzt bei den Nachrichten des Tages, zu reden in den Nachrichten gibt weiterhin diese Überraschungshochzeit von Toni Brunner und Esther Friedli, den beiden prominenten SVP-Exponenten. Und ich kann Ihnen sagen, als ehemaliger Politiker, in der Politik ist nichts Zufall. Also da wird doch nicht einfach so geheiratet, meine Damen und Herren. Da sind immer Kalküle und Strategien zu erkennen bzw. zu vermuten. Und ich weiß, das sind jetzt vielleicht etwas uncharmante Bemerkungen und Kommentare, die ich da abgebe. Aber es sind einfach nüchterne Feststellungen. Sie sind überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist der Versuch, hier eine realistische Darstellung der Wirklichkeit zu geben. Wenn nun also diese beiden, der eine Ex-Politiker, Ex-Parteichef und die Ständerätin, wenn die jetzt heiraten, nach so vielen Jahren, wo sie sich kennen, da muss man sich schon die Frage stellen, ja, was ist der tiefere Grund? Und der Verdacht, meine Damen und Herren, liegt natürlich sehr nahe, dass mit dieser Hochzeit gewissermaßen die Bundesratslaufbahn von Ständerätin Esther Friedli jetzt lanciert werden soll. Denn das ist auch so eine Tatsache, die nicht ausgesprochen wird, aber so funktioniert es eben in diesem Bundeshaus. Es mehrt deine Bundesratschancen, sowohl als Mann wie auch als Frau, wenn du verheiratet bist, wenn du sozusagen in regularisierten Verhältnissen mit deinem Lebenspartner zusammen bist. Und deshalb muss meines Erachtens diese Hochzeit ganz klar im Lichte auch der Bundesratsambitionen von Esther Friedli gesehen werden. Interessant, ich habe darüber noch nichts gelesen. Bin gespannt, wie meine Kollegen bei den anderen Medien auf diesen Befund reagieren. Aufstand des Ständerats. Die Schweiz soll das Klimaurteil ignorieren. Das ist eine Meldung, die aufhorchen lässt. Ständerat Daniel Josic aus dem Kanton Zürich, SP, hat Interviews gegeben und gesagt, der Schweiz empfohlen, man möge dieses Urteil, dieses Klimaurteil aus Straßburg da einfach nicht zur Kenntnis nehmen, ignorieren, nicht umsetzen. Das sind natürlich bemerkenswerte Töne von einem Politiker, mit dem ich noch eine Auseinandersetzung geführt habe, damals zu Landesrecht vor fremden Richtern. Und da hat der Daniel Josic die hochwohllöbliche Quasi-Heiligkeit dieses internationalen Rechts besungen. Und er hätte mich natürlich aufs fürchterlichste gemaßregelt, wenn ich mich erdreistet hätte, so etwas der Schweiz zu raten, diese internationalen Urteile einfach zu ignorieren, wegzuwischen. Jetzt sagt und fordert das Daniel Josic. Und auch da liegt natürlich die Frage nahe, warum macht er das? Hat er sozusagen einen Gedächtnisverlust? Ist er so flexibel, dass er sich an seine eigenen Positionswechsel in der Politik jeweils gar nicht erinnern kann? Nein, meine Damen und Herren, ich sehe da ein anderes Motiv. Der kluge und auch sehr taktisch beschlagene Politiker Daniel Josic hat natürlich genau erkannt, dass dieses Klimaurteil die schlechteste aller denkbaren Nachrichten ist für all jene, die die Schweiz an die Europäische Union andocken wollen, dem europäischen Recht unterstellen und europäischen Richtern unterstellen wollen. Und deshalb bekämpft man nun, allem voran Daniel Josic, dieses Klimaurteil, um damit sozusagen etwas die Feindseligkeit abzumildern oder das kritische Bewusstsein gegenüber den fremden Richtern, die hier so dreist aufgetrumpft haben in Straßburg. Also wenn man sich jetzt dagegen wehrt, soll der Bevölkerung damit natürlich vorgegaukelt werden. Auch wenn wir dann einmal an der EU angeschlossen, angebunden, sozusagen eingepackt sind mit diesem Einpackungsvertrag, der da auf dem Tisch liegt, dann können wir uns immer noch wehren. Wir ignorieren dann einfach die Gerichtsurteile, die uns nicht passen. Für einen Juristen ist das sowieso eine völlig in dem Sinn abstruse Feststellung. Und Daniel Josic ist ja Rechtsprofessor, also ein Rechtsprofessor ruft zur Missachtung des Rechts auf von Institutionen, die er allerdings für rechtmäßig erachtet. Da merken Sie doch, dass etwas nicht stimmen kann. Und hier ist die politisch-taktische Ausrichtung hier, das ganz zentrale Thema mit Blick auf die Europapolitik. Man möchte die Bevölkerung einlullen. Marine Le Pen bricht mit der AfD. Streit unter den Rechten. Auch das eine Schlagzeile, die da zu reden und auch etwas zu schmunzeln gibt. Anlass ist ein Interview des deutschen AfD-Politikers Maximilian Kra in einer italienischen Zeitung. Ich glaube, es war die Repubblica. Und dort hat er offenbar den Satz gesagt, ich habe nur den aus dem Zusammenhang gelesen, dass nicht alle Mitglieder der SS im Zweiten Weltkrieg Verbrecher gewesen seien und Kriminelle. Es habe auch Exponenten zum Beispiel bei der Waffen-SS gegeben, den Günter Grass, also den hochdekorierten linken Schriftsteller und Berater von SPD-Kanzler Willy Brandt, sozusagen ein Säulenheiliger im Geistesolymp der Bundesrepublik, der sei ja auch Mitglied der Waffen-SS gewesen, und da würde ja niemand behaupten, dass das ein Schwerverbrecher gewesen sei. Und da hat natürlich der Maximilian Krah zweifellos recht, aber das ist dermaßen unangenehm, jetzt da den Deutschen, auch den Gutmenschen, das ausgerechnet den Namen Grass erwähnt und die Frau Le Pen, die sich nun dankbar auf diese AfD stürzt, um selber davon abzulenken, dass ihre eigene Partei noch vor wenigen Jahren den Holocaust sozusagen als Fußnote, als Detail in der Weltgeschichte bezeichnet hat. Also da spielt sozusagen die eigene Image-Reinigung, die Image-Pflege ist da das herausragende Motiv. Und das ist für mich etwas, bin jetzt kein Insider der französischen Verhältnisse, aber da bei diesem Front National, das ist mir einfach suspekt da, wie jetzt die Frau Le Pen sich da so inszeniert und eben auch gutmenschlich hervortut mit einer, wie ich jetzt mal sagen würde, historisch etwas unbedarften Attacke da gegen den Maximilian Krah, der hier eine Aussage gemacht hat, die nun wirklich nicht skandalös ist, denn es stimmt einfach, ich meine, der Günter Grass, das Beispiel, spricht für sich. Und das ist ja nicht eine pauschale Rechtfertigung da dieser verbrecherischen SS-Organisationen, die ja nach dem Krieg auch zu Recht verurteilt worden sind. Also da wird wieder eine unglaubliche, sterile Pseudo-Aufregung produziert, auf die sich dann die Medien natürlich dankbar stürzen. Auch in den USA, die Nazi-Keulen werden geschwungen. Joe Biden wirft Trump das Nazi-Vokabular, die Verwendung von Nazi-Vokabular vor. Mir zeigt das an, dass die Verzweiflung da in beiden Lager sehr groß sein muss. Wenn sie wirklich keine anderen Argumente mehr haben, dann müssen sie einfach irgendwo ein Hakenkreuz hervorzücken oder dem anderen den Nazi-Vorwurf machen. Das ist sozusagen die letzte Stufe, bevor sie sagen, der andere Politiker hat Mundgeruch oder er riecht komisch. Also das ist dann sozusagen die allerletzte Verzweiflungsstufe in der Argumentation, und knapp davor kommt sozusagen die Nazi-Keule, die da ausgeteilt wird. Soll man beim Tod von Despoten kondolieren? Das ist eine der großen Fragen, die jetzt unsere Medien beschäftigen. War das ein Fauxpas vom Außenminister, vom Schweizer Außenminister, Bundesrat Ignazio Cassis, Ignazio Crassis, jetzt neuerdings auch genannt, aufgrund dieser Birkenstock verunglückten Konferenz? Soll man beim Tod von Despoten kondolieren oder soll man, weil einem einfach die politische Ausrichtung nicht passt, auch da nicht sozusagen sein Bedauern über sein Beileid beim Tod eines Staatsexponenten aussprechen? Ich meine, um Himmels Willen, was ist das für eine freudlose Kleinkariertheit, für eine Beschränktheit, die solchen Fragestellungen zugrunde liegt? Selbstverständlich kondoliert man, wenn ein Amtsträger in einem Land gestorben ist, vor allem wenn man das überall macht. Das ist ja eine Art des menschlichen Miteinanders. Das ist ja kein politisches Statement, wenn Sie das machen. Aber dass unsere Medien, hier allen voran der Tagesanzeiger, sich über solche Dinge den Kopf zerbricht, zeigt Ihnen einfach, wie da die Medien sozusagen getaktet sind. Dann Bundesratssitzung. Da ist das Paket von Bundesrätin Amherd, das 15-Milliarden-Paket, 5 Milliarden für die Ukraine, 10 Milliarden für die Schweizer Armee unter Ausbremsung der Schuldenbremse, das hatte keine Chance im Bundesrat. Eine, ja, nicht schlechte Nachricht da aus den wankenden Wandelhallen unserer Politik in Bundesbern. Man hat dieses Ansinnen da der Mitte-Bundesrätin nun beerdigt. Interessant, also offensichtlich da auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einer Art politischen Privatfehde, ich glaube, man kann das schon fast als eine solche bezeichnen, in einer Art von politischen Privatfehde, also sie hat nicht sehr viel übrig, hören wir da aus dem Bundesrat, sie hat nicht sehr viel übrig da für ihre Kollegin Amherd, NATO-Herd, auch schon genannt in Zuschriften, die ich von Ihnen erhalten habe. Ja, sie hat hier sicherlich eine ganz prominente Rolle gespielt in der Versenkung dieses unheilvollen, die Einheit der Materie sprengenden Vorhabens der Wehrministerin, die ja tatsächlich mit vielerlei Initiativen drauf und dran ist, die Schweiz in diese internationalen Militärbündnisse hinein zu stürzen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Gleich die internationale Ausgabe. Freut mich, wenn Sie dabei sind, und noch mehr freut es mich natürlich, wenn Sie die oder gleichermaßen freut es mich, wenn Sie auch noch die Weltwoche abonnieren. Gute Gelegenheit, heute am Kiosk mal reinschauen. Wir haben Abokarten oder sonst auf unserer Website www.weltwoche.ch. Größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche garantiert. Merci vielmal und einen schönen Tag. Da muss man durch. Und eben, wenn die Kinnhaken des Lebens einen treffen, einfach wieder aufstehen, weiter marschieren. Es geht dann irgendwann auch wieder aufwärts.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.